Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier predigen kann. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte, die ich letztes Jahr erlebt habe. Ich habe einen guten Freund, der so jetzt seit anderthalb Jahren in dem Land auch lebt, in dem ich normalerweise lebe. Und der hat mir von einer Arbeitskollegin erzählt, die viele Fragen hatte und die auch das Neue Testament gelesen hat und die interessiert war. Und er hat mich dann gebeten und hat gesagt, die hat so viele Fragen, die ich nicht so beantworten kann. Meine Sprachkenntnisse sind noch nicht so weit. Könntest du dir vorstellen, mit ihr zu reden? Habe ich natürlich sehr gerne zugesagt und habe dann, er hat mich dann vorgewarnt. Er hat gesagt, die ist in unserer Gemeinde schon ein paar Mal gewesen und die hat sich gewundert, dass da Menschen sind, die, wie sie ihr erzählt haben, von Spenden leben und so die gute Nachricht weitergeben. Und für jemand in dem Land ist das sehr seltsam, weil das in diesem Land völlig üblich ist, dass jeder über seine religiöse Überzeugung spricht. Wenn er Überzeugung hat, redet er davon. Man spricht dort über Religion, wie man in Deutschland vielleicht über das Wetter oder den Fußball spricht. Und dass da jemand besonders da unterstützt wird oder so, das konnte sich irgendwie nicht vorstellen. Und sie dachte, wie sie ja auch oft in den Medien gehört hatte, nein, dahinter steckt was anderes. Das ist nur vorgeschoben, dass sie da ihre religiösen Überzeugungen weiter sagen. In Wirklichkeit wollen die vielleicht politische Einflussnahmen nehmen, politischen Einfluss und unser Land aufmischen. Das hatte sie in den Medien gelesen und sie hat dann das auch diese Leute gefragt. Und er hat mir gesagt, also wenn die so eine provokative Frage stellt, ob das nicht alles nur eine Fassade ist und dahinter so politische Einflussnahme, dann wundere dich nicht. Also wir sind zusammen, haben uns in einem Café dann getroffen. Und die erste Frage, die sie mir stellte, war genau diese Frage. Und ich war ja vorbereitet und ich habe ihr dann als Antwort den Text vorgelesen, der auch der heutige Predigttext ist, in dem Paulus seinen eigenen Dienst verteidigt gegen Angriffe, die etwas ähnlich sind wie die Angriffe, die jetzt also hinter dieser Frage, der berechtigten Frage dieser Frau, die ich mal Renate nennen will, stand. Paulus wurde vorgeworfen, dass er doch vielleicht die gute Nachricht weitergibt, weil er sich finanzielle Anreize, Bereicherung erhofft. In 2. Korinther 2, Vers 17 wird das direkt von ihm auch angesprochen. Paulus, verkündigst du nicht die gute Nachricht, weil du so finanziell die Leute so zu Christen machst und dann ziehst du ihnen das Geld aus der Tasche? Ist das nicht dein eigentliches Motiv? Und Paulus geht darauf ein in unserem Text. Er verteidigt seinen Dienst, nachdem er das lange vorher begründet hat, wo sein Dienst herkommt. Und ich möchte über drei Aspekte dieses Textes, den wir gehört haben, sprechen. Das erste steht da im ersten Satz. Weil wir diesen Dienst haben, weil wir ja begnadigt worden sind, ermatten wir nicht. Paulus spricht von seiner langfristigen Motivation und damit müssen wir uns beschäftigen. Was hat Paulus motiviert, was sollte uns motivieren, die gute Nachricht weiterzugeben? Das Zweite, Paulus spricht davon, dass er der Zielpunkt seiner Botschaft, dass das Gewissen der Menschen ist. Das Gewissen der Menschen. Er manipuliert nicht, er spült die Botschaft, die er hat, nicht weich, damit sie so ein bisschen besser verdaulich ist für die Menschen um ihn herum, sondern er verkündigt das und zielt auf das Gewissen, nicht unbedingt auf den Verstand oder das Gefühl, sondern auf das Gewissen. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Diese Gefahren, die da benannt werden, bestehen auch in einem Land wie hier oder auch dort, wo ich normalerweise lebe. Und das Dritte, was Paulus sagt, ist, dass zum Verständnis der guten Nachricht, also dem Erfolg, wenn man so will, dass das in Gottes Hand liegt und nicht in seiner Hand. Und dass das Teil eines kosmischen Krieges ist, von dem Paulus spricht. Aber das entscheidende Geschehen, damit ein Mensch diese Botschaft versteht, muss von Gott kommen. Das betont Paulus. Gehen wir mal an diesen drei Punkten entlang. Das erste, was Paulus sagt, ist, dass er nicht ermattet. Paulus hätte allen Grund gehabt, um zu ermatten oder seinen Dienst irgendwann hinzuwerfen. Warum? Er war immer so, wenn man sein Leben betrachtet, kurz davor verprügelt zu werden oder kurz danach. Und er war jemand, der keine Sicherheit hatte in diesem Sinne, oftmals fliehen musste, Lebensgefahr mehrfach durchgestanden hat. Es gibt so auch im zweiten Korintherbrief eine lange Liste von Dingen, die er so durchgestanden hat in seinem Dienst. Und er war auch jemand, der nach den damaligen Maßstäben nicht erfolgreich war. Er wäre viel erfolgreicher in den Augen seiner Mitmenschen gewesen, wenn er ein frommer jüdischer Rabbi geworden wäre, mit so einer ansehnlichen Schar von Jüngern, die so seine Lehren übernehmen und so angesehene Menschen sind. Und nun, was hat er? Die Christen, gerade auch in Korinth, in ihrer Mehrzahl waren Leute, die Sklaven waren, also in den Augen seiner Mitmenschen nichts wert. Paulus, du verschwendest dein Leben. Das ist die Botschaft, die so rüberkam, und er formuliert das auch selber im ersten Korintherbrief noch schlimmer. Wir sind der Abschaum aller bis jetzt, sagt er. So sieht man uns an. Wir sind Abschaum. Ich, Paulus, bin Abschaum. Das ist das, die Botschaft, die ich von meiner Umwelt so auf mich gespiegelt bekomme. Paulus, wieso wirfst du deinen Dienst nicht hin? Oder wie ist das überhaupt? Ich bin jetzt 59 Jahre alt. Als Paulus so in diesem Alter war, hat er nicht darüber nachgedacht, sich bei einer seiner Gemeinden, die er gegründet hatte, wo es so ein bisschen ruhiger war, vielleicht auch in seiner Heimatstadt Tarsus so niederzulassen und da so weiter zu dienen, sondern was hat Paulus getan? Er hat darüber nachgedacht, nach Spanien zu gehen, dort, wo noch Menschen noch nicht die gute Nachricht gehört haben. Dafür hat er den Römerbrief auch geschrieben. Er war immer noch Feuer und Flamme. Wie kann das sein, Paulus? Du ermattest nicht. Warum nicht? Die Motivation für das Handeln von Paulus war diese Botschaft selbst. Dieser großartige Gott, dem er begegnet war, in Jesus, der alles gegeben hatte für ihn und für diese Menschheit. Das hat ihn motiviert. Nicht der Erfolg, nicht menschliches Ansehen, nichts von dem, sondern dieser Gott, der ihn so lieb gehabt hat und lieb hat und ihn, obwohl er die Gemeinde verfolgt hat, erwählt hat, das hat ihn ein Leben lang beschäftigt. Er beschreibt das in den Versen davor, dass er sagt, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Jeden Tag hat Paulus mit Jesus diesen engen Kontakt gehabt und wieder neu, frisch verstanden, wie großartig dieser Herr ist, der sein Leben für ihn gegeben hat und für die Menschen um ihn herum. Und egal, ob er erfolgreich ist oder nicht, das hat ihn motiviert. Der Inhalt der Botschaft ist auch die Motivation der Botschaft von Paulus gewesen. Dadurch konnte er durchhalten, weil er jeden Tag diese Botschaft neu vor Augen gesehen hat, ganz lebendig. Das ist keine Philosophie, und ich denke, das ist etwas, was wir auch bedenken müssen. In meinem Dienst ist das auch so, dass es da Dinge gibt, wo ich ermatten könnte. Ne? Also es ist schwierig, es ist wenig Erfolg. Es kommen nicht die großen Massen zum Glauben, es gibt Probleme mit dem Vorgesetzten, mit Mitarbeitern, es gibt Konflikte. Der Staat, der droht, dass er uns ausweist, damit muss ich leben, mit Anfeindungen. All das ist da, und da kann man schon mal sich überlegen, soll ich das Ganze nicht hinwerfen? Wäre nicht ein ruhigeres Leben da einfacher und besser? Und dann sehe ich wieder diese Botschaft, die ich verkündige und aus der ich lebe. Dieser Herr, der aus dieser Welt ja auch hinausgeworfen wurde, Jesus, für diese Botschaft, der aber mein Retter ist. Die Motivation für meinen Dienst kommt aus der Gemeinschaft mit Jesus, den ich immer wieder neu als diesen Retter erfahre, der mich so lieb hat. Paulus verweist da auch auf den Punkt, wo Mose aufgeben wollte, den Dienst hinwerfen wollte. Und dann ist Gott ihm begegnet, er hat Gottes Angesicht gesehen, sein eigenes Angesicht leuchtete danach, weil er gesehen hat, wie großartig Gott ist. Das ist die Motivation. Nichts sonst trägt durch. Das Zweite, wovon Paulus spricht, ist, dass seine Botschaft auf das Gewissen der Menschen zielt und dass er deshalb sich von den geheimen Dingen, denen man sich schämen muss, entsagt und nicht in Arglist wandelt, noch das Wort Gottes verfälscht, sondern in Offenbarung der Wahrheit sich jedem Menschen, dem Gewissen jedes Menschen empfiehlt. Also, das Ziel der Botschaft des Paulus war nicht der Verstand. Er hat nicht versucht, eine brillante Botschaft zu verkündigen, obwohl er sich sicher sehr gemüht hat, aber wir wissen, dass ihm das auch vorgeworfen wurde, dass er nicht so brillant war als Redner. Und wenn wir uns Paulus so ein bisschen vorstellen, haben wir vielleicht manchmal eine falsche Vorstellung. Paulus hat bei seinen Predigten oft gezittert, schreibt er im ersten Korintherbrief, und hat Angst gehabt und hat trotzdem gepredigt. Er war nicht der großartige Mann, der so, der Held, das war er nicht. Er war jemand, der sich überwinden musste, wenn er gepredigt hat. Die Botschaft, die er hatte von dem einen Gott, der für seine Geschöpfe, für dich und mich, den ungeschaffenen Sohn gibt, ist eine Botschaft, die jenseits unserer Logik ist. So handeln wir nicht, das ist nicht logisch für uns. Dass Gott so ist und so tief und so unfassbar uns lieb hat, das ist nicht logisch. Das würden wir nicht tun. Wir sind so in Verhältnismäßigkeit und so, Gott ist nicht so. Das ist nicht logisch. Das ist vielleicht nicht mehr so bewusst, weil wir uns so sehr daran gewöhnt haben, an diese Botschaft, die unglaublich ist, was Gott da getan hat und wie Gott ist. Und Paulus zielt auch nicht auf das Gefühl, dass er so in einem nebulösen Art und Weise über diesen Gott der Liebe spricht, der so Liebe ist und so gut ist und so. Das hat er alles gesagt, aber dass er nicht nur auf das Gefühl zielt. Paulus hat in seinen Predigten auch über das Gericht gesprochen. Wenn man in der Apostelgeschichte ansieht, wie Paulus gepredigt hat, ist das immer eine Sache. Dieser Jesus, der ist Richter der Welt. Das hat er gesagt und das ist etwas, was ja nicht populär ist, was Menschen erstmal nicht so in ihrem Gefühl anspricht, dass sie sich wohlfühlen. Trotzdem beschreibt Paulus hier, dass er nicht manipuliert. Alles, was irgendwie als Manipulation verstanden werden könnte, eine übermäßige Drohung mit dem Gericht, ein so nebulöses Gefühl, Gott ist so gut zu dir und nicht eine Ausgeglichenheit zwischen Gericht und Liebe, zwischen Heiligkeit Gottes und seiner Liebe, dass man mit Gefühlen manipuliert, mit brillanter Rede manipuliert, vielleicht mit toller Musik manipuliert, mit christlicher Hilfe manipuliert, all das würde Paulus sagen, das geht nicht, das darf nicht sein. Der Zielpunkt meiner Botschaft ist das Gewissen. Und alles, was als Manipulation rüberkommen könnte, möchte ich nicht. Ich möchte, dass diese Menschen tief in sich spüren, der redet ganz ehrlich und aus sich selbst heraus. Und er ist motiviert von dieser Botschaft und von dieser Botschaft allein. Der möchte mich nicht über den Tisch ziehen, sondern der möchte ein Geheimnis an mich herantragen, damit ich es auch sehe. Die Offenbarung der Wahrheit. Das, was verborgen ist, sagt Paulus, das habe ich den Menschen so, ich sehe, seit diese Großartigkeit Gottes präsentiere ich vor ihnen, damit sie das auch sehen. Und alles, was dem nicht dient, möchte ich nicht. Nichts gegen christliche Musik. Es ist großartig, dass wir christliche Musik haben. Nichts gegen christliche Hilfeleistung. Das gehört unbedingt dazu, dass wir diesen Gott der Liebe vorstellen. Aber es darf nicht manipulativ sein. Und wir dürfen nicht erfolgsorientiert sein und deshalb die Botschaft, die wir haben, weich spülen. Oder wenn man jetzt sich hineinversetzt in die Lage des Paulus, was haben die Leute von Paulus erwartet, wenn er irgendwo aufgetreten ist? Die hellenistisch geprägten Menschen haben erwartet, dass er ihnen so einen Helden präsentiert, einen neuen großen Helden, den man so als Vorbild nehmen könnte, der Großartiges vollbracht hat. Und was präsentiert Paulus ihnen? Einen Gekreuzigten, einen Gescheiterten in ihren Augen. Paulus, was erzählst du uns da? Du präsentierst uns einen gescheiterten Menschen und dem, der daran soll, darauf, das sollen wir jetzt glauben. Hör auf. Oder er spricht von Auferstehung. Paulus, du bringst da einen neuen Mythos, das haben wir doch längst hinter uns gelassen. Damals gab es genauso wie heute diese Naturalisten, die gesagt haben, alles was nicht so durch Naturgesetze erklärbar ist, das kann es nicht geben. Und Paulus, komm, hör auf. Lesen wir an Apostelgeschichte. Du präsentierst uns etwas ganz Absurdes. Das, was du erzählst, ist Quatsch. Paulus hat sich durch diese Einrede, die er immer und immer und immer wieder gehört hat, nicht beirren lassen.
diese Botschaft weiter so gebracht, auf das Gewissen der Menschen gezielt, weil ihm bewusst war, dass jeder Mensch über seine Schuld und seine Sünde vor Gott tief in sich etwas spürt und dass er das anspricht. Und dass jeder Mensch sich Gedanken macht, früher oder später über seinen Tod und so etwas wie Auferstehung braucht als Antwort auf den Tod. Weil es ein Licht gibt, was jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt. Gewissen, haben wir ein Mitwissen darüber, was Gott, wer Gott ist, wie Paulus auch im Römerbrief schreibt. In unserem Umfeld ist es so, in der islamischen Welt, ist es so, dass wenn wir von Jesus dem Gekreuzigten sprechen, ist die Reaktion ähnlich. Gott würde das nie zulassen. Es wäre doch ungerecht, wenn ein guter, ein Prophet, würden sie sagen, der Prophet Isa, wenn der leiden müsste, das könnt ihr doch nicht glauben. Nein, an seiner Stelle wurde jemand gekreuzigt, der ihm ähnlich sah. Ein Retter? Nee, sowas brauchen wir nicht. Wir müssen uns anstrengen. Gibt Gebote, die soll man einhalten. Dass Gott Menschen begnadigt, sich bindet durch sein Wort an uns Menschen. Nein, sowas können wir nicht glauben. Jeder ist für sich selber verantwortlich und muss so durch Einhalten der Gebote sein Konto bei Gott gut hinkriegen und dann wird Gott ihn annehmen oder ablehnen. So ist es doch. Er ist erhaben darüber, dass er sich herabbeugt zu mir als Sünder. Ich das erzähle, sagt das Quatsch. Kannst du sowas glauben? Wie kann man in seinem und solchen Umfeld die gute Nachricht weitergeben? Ich denke damit mit den Texten in der Bibel, die einen selber auch ganz tief bewegen, wo man dieses Evangelium aufleuchten sieht und was zu der dortigen Kultur passt. Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass es einige Texte gibt, die mich ganz, ganz tief bewegen und die Menschen dort ganz, ganz tief bewegen. Also zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Fast jeder Mensch dort hat, wenn er erwachsen ist, wenn er ein Sohn ist und bei vielen Töchtern auch, ein schlimmes Zerwürfnis mit seinem Vater hinter sich. Und wenn man diese Geschichte vom verlorenen Sohn liest, dann merkt man, dass diese Menschen das hören wollen. Wie verhält sich dieser Vater? Wie könnte es sein? Also die finden sich wieder in dieser Geschichte, diesem Konflikt. Vielleicht anders als wir. Und wenn man das selbst als betroffener Mensch liest, dann habe ich oft gesehen, dass Menschen dort tief betroffen sind. Oder wenn ich mit ihnen zusammen Jesaja 6 lese, Texte aus dem Alten Testament sind auch oft gut geeignet, lese und ganz tief betroffen bin mit Jesaja über Gottes Heiligkeit. Dieser großartige Mensch Jesaja, sicher einer der besten Menschen damals, der frömmsten. Und als er Gott begegnet, sagt er, weh mir, ich vergehe. Ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Und er erklärt, das Vergehen des Jesaja bestand darin, dass er hin und wieder mal gelogen hat und getratscht hat. Ne? Als Gott begegnet, hat er gemerkt, das ist nicht nur so eine kleine Sache. Das ist, ich vergehe, von diesem Gott kann ich nicht bestehen. Und wo mich das selber wieder tief trifft und ich das zusammen mit der Person lese und mit dieser Person vor diesem Text stehe, vor diesem Wort Gottes und es auf uns wirken lasse, sind so Momente, wo ich merke, dass diese Menschen davon mitgenommen werden, ihr Gewissen angesprochen wird, dieses Mitwissen, was wir alle haben, dass wenn dieses Wort Gottes kommt, wir spüren, das ist wahr, jenseits unseres Verstandes und unserer Gefühle. Menschen dort und Muslime hier haben einen ganz großen Respekt vor der Bibel, auch wenn sie sagen, die sei gefälscht. Aber wenn wir aus diesem Buch vorlesen, dann hat es eine Wucht, die es in Deutschland wahrscheinlich nicht hat. Und damit versuche ich zu arbeiten. Damit komme ich zu dem Dritten, was in diesem Text drinne steht, nämlich, dass es Gott selbst ist, der mit Menschen reden muss. Der Erfolg unserer Arbeit besteht nicht darin, dass wir tolle Tricks haben, obwohl ich immer gerne was dazulerne. Ich versuche, ihre Schriftsteller zu verstehen, ihre Filme angesehen habe, ihre Musik versucht habe zu verstehen, selbst ein Musikinstrument gelernt habe, um sie in ihrer Kultur wahrzunehmen. Und auch weil diese Kultur etwas sehr Schönes ist, sehr Tiefes, und ihre Sprache und ihre Schriftsteller. Aber das Eigentliche muss Gott tun. Der Gott, der aus der Dunkelheit Licht leuchten ließ, der gesagt hat, es wäre Licht und es ward Licht. Dieser Gott, dieser Schöpfergott, der mit seinem Schöpferwort etwas tun kann, was wir Menschen nicht tun kann, der muss mit den Menschen dort reden, der muss mit Muslimen in eurem Umfeld reden. Und der kann Dinge tun, die wir uns nicht vorstellen können. Ich habe also an diesem Abend in dem Café versucht, all die Fragen zu beantworten, habe dazu jeweils Bibeltexte gelesen, versucht, mich auch wieder neu von diesen Bibeltexten ergreifen zu lassen. Die junge Frau hat sich Notizen gemacht über meine Antworten. Sie hatte sich vorher Fragen aufgeschrieben. Ich hatte den Eindruck, sie ist ziemlich skeptisch und so. Und da ist schon noch eine große Barriere, die sicher auch damit zu tun hat, dass sie aus einer frommen muslimischen Familie kommt und mit ganz schlimmen Konsequenzen rechnen muss, wenn sie sich stärker für den christlichen Glauben interessiert. Und da ist man ja erstmal auf Abstand. Erstmal sehen, lohnt sich ein solches Risiko überhaupt? Das ist sicher für Muslime auch hier in Deutschland die größte Barriere, dass man rausfliegt aus der Gesellschaft, aus seiner Familie, die einfach ein und alles ist dort. Ganz wunderbare Familienwerte, die diese Leute haben. Und sie hat mir viel später, Monate später, mal so ein bisschen beschrieben, was dann passierte. Also ich musste irgendwann gehen, es wurde spät und bin nach Hause gefahren und sie ist dann, also die anderen sind dann auch noch da geblieben und sie ist dann auch irgendwann später nach Hause gegangen. Ich hatte ihr so als Hinweis auch gegeben, sie sollte vielleicht mal den Film Die Passion Christi sehen. Das hatte ich so in einem Nebensatz erwähnt, weil sie irgendeine Frage gestellt hat. Ist nach Hause gegangen, ist nochmal diese Antworten durchgegangen. Und das hat sie dann sehr beschäftigt, hat sie mir geschrieben. Und dann hat sie diesen Film gesehen. Und sie hatte vorher schon einiges gehört und hat gesagt, wenn das wahr ist, wenn Gott das getan hat, so gelitten hat für mich, dann sind all meine Bedenken mit meiner Familie nicht angemessen. Dieser Botschaft nicht angemessen. Und dann ist sie zum Glauben gekommen, ohne dass jemand dabei war. Das hat sie ganz, ganz tief bewegt. Hat gespürt, dass es wahr. Und wenn das wahr ist, wenn diese Botschaft wahr ist, dann kann ich alles riskieren in meinem Leben. Gott, dieser Gott ist, dieser wunderbare, großartige Gott, der barmherzig und gnädig ist, der mich lieb hat, so als wäre ich so viel wert wie sein einziger Sohn, mich damit aufgewogen hat, dann kann ich mich für diesen Jesus entscheiden. Das hat sie getan. Gott hat das Entscheidende getan, nicht ich. Ich war jemand, der ein Schild hochgehalten hat. Hier, da geht's hin. Mehr nicht. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass das geschehen ist und dass das immer wieder in unserem Land geschieht, dass Menschen von Gott angesprochen werden. Natürlich haben wir vorher dafür gebetet, natürlich bete ich dafür. Und deshalb weiß ich auch, dass das Entscheidende in meinem Dienst nicht ich tue, sondern Gott. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus. Und uns als Diener, wir dienen ihm. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Die Motivation für die Weitergabe der guten Nachricht ist diese gute Nachricht selbst. Das ist die entscheidende Motivation. Diese Verbindung, die wir zu diesem herrlichen Herrn haben, das ist die Motivation. Daher muss sie kommen. Nicht Anerkennung, nicht Erfolg. Das Zweite, das Ziel unserer Botschaft ist das Gewissen der Menschen. Nicht der Verstand, nicht die Gefühle, obwohl wir natürlich auch auf die zielen, aber unser Hauptziel ist das Gewissen. Und deshalb können wir die Botschaft nicht weichspülen, sondern müssen sie unverfälscht weitergeben, soweit wir das können. Auch wenn das Menschen abschreckt und Schwierigkeiten macht, das an Ärgernis der guten Nachricht, was unvermeidlich ist, das muss sein. Auch wenn Menschen sagen, nee, das dann nicht. Und das Dritte, das Verstehen der guten Nachricht kann nur Gott selbst bewirken, nicht wir. Und dafür können wir beten. Dafür können wir mit Gott unterwegs sein. Denn Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht leuchten, er ist es, der in unsere Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Amen.